Herzlich willkommen beim Gadgetfunk, dem Podcast für Geeks und Technikbegeisterte. Danke fürs Vorbeischauen und jetzt viel Spaß beim Hören. Hallo und herzlich willkommen zurück beim Gadgetfunk, Folge 157. Wir nehmen am Valentinstag auf und ich wünsche dir alles rosig, blumig, Gute, lieber Heiko.
Und lieber Carsten, es war schön, dass du an mich denkst, an diesem herrlichen 14. Februar 2024. Ja, ganz romantisch hier. Ich habe gar keine Teelichter angemacht, Mann.
Da du nicht, weil du bist ein Alter, aber zum Glück ist nicht jeder so wie du.
Also war schön, dass du dran denkst, ja. Habe ich dir übrigens schon erzählt, dass ich genötigt wurde, eine Bergerlampe zu kaufen.
Nein, hast du nicht? Geil. Eine Lampe-Berger?
Eine Lampe-Berger, ja. Mir wurde zugetragen vom Hauspersonal, wollte ich schon sagen.
Hat er den Chefinnen-Test bestanden?
Die Chefin hat gesagt, sie hätte sowas gerne.
Sie hat sich den Podcast angehört und daraufhin gesagt, will ich testen, den Schmarrn?
So in die Richtung ging es, ja. Ich möchte das nicht zu weit ausbreiten, aber... auch ich bin ja lernfähig, ja, dass so eine Bergerlampe vielleicht ganz gut ist.
Geil. Heiko, wenn irgendwann mal was frei wird bei euch, vielleicht wechsle ich ja doch meinen Vertrieb. Vielleicht habe ich ja doch eine Zukunft dort.
Ja, ich glaube es aber nicht. Ganz subtil. Das nur am Rande. Aber Carsten, wie geht's dir an diesem herrlichen Valentinstag, Aschermittwoch, irgendwas?
Aschersonntag war. Mittwoch...
Was war es
nicht? Ascher hat am Sonntag performt.
War es Sonntag auf Montag oder Samstag auf Sonntag? Ich weiß schon gar nicht mehr.
Sonntag auf Montag.
Ja, dann war es bei uns der Aschermontag.
Ja, früh am Montag, aber ja, war Asche auf mein Haupt.
Ja,
du bist ja auch so ein Ultra-Football-Fan, ne? Wir reden natürlich vom Super Bowl, liebe Hörer und Hörerinnen.
Der Super Bowl. Ich muss sagen, ich... Football ab und zu mal ganz gern, aber den Super Bowl habe ich mir in der Tat nicht angeguckt, mangels, nein, umgekehrt, ich bin einfach eingeschlafen.
Dafür hättest du ja wach sein müssen. Schau, ich bin nicht mal aufgestanden dafür.
Nee, ich bin einfach.
Aber weißt du, wie es ausgegangen ist?
Ja.
Gesicht, gesagt, gesochen.
Die guten Kansas Chiefs haben es wieder mal gemacht und haben gewonnen.
Ja, das ist die Frage, die ich dir nicht beantworten kann. Sind denn die guten Kansas City Chiefs auch die guten oder sind die gar nicht so gut? Ich weiß es echt nicht,
also in der
wo man die verortet.
Persönlichen Wahrnehmung und das, was ich so auch von meinen US-amerikanischen Bekannten mitbekommen habe, die sind alle mehr oder weniger Hardcore-Kansas Chief-Fans.
Und warum nicht San Fran?
Ich kann es dir nicht sagen, irgendwie.
Ich war auch ganz ehrlich hart überrascht, ja, dass die es überhaupt ins Finale gemacht haben, aber ich verfolge Football auch nicht. Ich dachte immer, die San Francisco 49ers sind so ein Dümpelteam. Und dann sah ich, konnte man ja fast nicht mitbekommen in der Vorberichterstattung, dass die San Francisco 49ers auch im Finale des Super Bowl waren.
Ja, gut. Wir haben ein paar Jahre zurückgespult, waren die 49ers, glaube ich, dauerhaft eine große Nummer gewesen.
Ich überlege gerade, wie der Quarterback hieß. Ja, die waren riesig. Die waren Steve Young. Steve Young war, glaube ich, mal ein Quarterback. Aber die hatten noch einen verdammt guten.
Ich kann es nicht sagen.
Und der dieses Jahr scheint auch gut zu sein, aber halt ein bisschen unspektakulärer. Als wäre es der andere Mahomes von den City Chiefs.
War doch,
das ist so der Musiala auf, nein, eher der Florian Wirtz des Footballfelds. Okay. Na, der ist besser als Musiala einfach. Oder sag mir noch einen besseren? Messi. Nein, der ist tot.
Das wäre vermessen.
Der ist raus. Das wäre vermessen, ja.
Ich war aber überrascht gewesen, wie viel, als ich letztes Jahr, also Januar 2023, auf einem Spiel von den Las Vegas Raiders, wie sie jetzt heißen, nicht LA Raiders. Ja. So witzig, bei wie viel Berichterstattungen immer noch LA Raiders rausrutscht, ja, weil das jahrelang ja das Ding war.
Aber es jahrzehntelang geprägt, ja klar.
Die Las Vegas Raiders jetzt.
Und aber die fand ich immer scheiße. Die waren irre gut mit Merch, aber nur doofe Leute hatten Raiders-Merch an, fand ich. Und ich glaube, deshalb mochte ich die nie.
Hat so ein bisschen immer den Hardcore-Ghetto-Rap-Touch gehabt in der Vergangenheit.
Schon, gell? Ja, Hast du auch so?
Das war so die Wahrnehmung. Umso verwunderter war ich, die dann in Las Vegas zu sehen. Aber da haben die Chiefs gegen die Raiders gespielt und es war erschreckend, wie viel Zuschauer mit Kansas Chiefs und dementsprechenden benannten Trikots, Kansas City Chiefs, darum gelaufen sind. Also scheint wohl so ein Ding zu sein, aber wenn ich es mal sehe, dann finde ich es cool. Aber jetzt.
Footballspiel muss man. Es ist ähnlich wie Baseball, das ist auch. Aber Football ist nur europäischer. Dauert aber auch ewig, ne?
Ja.
Wie lange dauert so ein Spiel von A bis Ende?
Also, ich glaube, wir waren 4 Stunden im Stadion.
Schon, gell?
Ja.
Da bist du beim Baseball schneller raus.
Ja.
Vor allem mit den neuen Regeln, die wir mal hier diskutiert haben.
Ja, ich erinnere mich.
Ja, hatten aber dann anscheinend wirklich einen Impact.
Hätten wir das ja quasi auch hinter uns gebracht, ohne es wahrzunehmen.
Ja,
was heißt wahrnehmen? Ist ja schon ein großes Ereignis. Was habe ich gelesen? 130 Millionen Zuschauer weltweit an den TV-Geräten?
Mag sein.
Ich habe keine Zahl. Hätte ich gestern irgendwo im
TV. Ich kann ja auch nicht sagen, ob das jetzt viel ist im Vergleich zum Vorjahr oder nicht viel.
War, glaube ich, entweder 130 oder 160 Millionen, war eine Rekordzahl gewesen.
Natürlich immer Rekorde. Aber hat natürlich damit zu tun, dass eine ganz neue Klientel jetzt angesprochen wird. Nicht? Dass,
du meinst die Taylor Swift-Fans dann auch mit reingehen jetzt?
Ja, genau. Und dadurch eine ganz vermeintlich liberalere, weil Football ist ja auch eher so tendenziell ein bisschen verknöchert und nicht so liberal, die Fanbase, das sind eher so die Raps.
Die Rednecks?
Gar nicht mal, aber durch diese ganze Swiftisierung gibt es da jetzt einen richtig jugendlichen Anstrich und es waren, glaube ich, zum ersten Mal überhaupt Kosmetikfirmen, die sich an den Spots beteiligt haben.
Ich habe es gelesen, musste ich auch ein bisschen schmunzeln. Aber das hieß mal, was so ein Sternchen wie Taylor Swift da nochmal mit in die Waagschale wirft, ja? Was den Berg
dieser Veranstaltung angeht. Ein Sternchen, ja. Ach, das ist eh alles total. Ich habe heute Nachmittag einen Podcast gehört, der Tag vom Deutschlandfunk. Da ging es eben um TikTok in deutschen Politikmedien und im zweiten Teil haben sie sich den Wahlkampf in Indonesien angeschaut. Und der lief zum Beispiel auch ganz hardcore über soziale Medien. Und der dann am Schluss gewonnen hat, 72, hat aber eine unglaublich junge Wählerschaft angesprochen.
Funktioniert es ja heutzutage.
Ja, was dann, wir hatten das gleiche Thema schon, oh, was war das? Waren das die Philippinen, glaube ich? Da war ja auch so ein Präsidentschaftskandidat, der irgendwann mal unehrenhaft aus dem Militär geworfen wurde und jahrelang im Asyl verbracht hat und mittlerweile nicht in die Staaten, nach wie vor nicht einreisen darf, liegt aber alles so weit zurück, dass die relevante Wählerschaft sich nicht daran erinnert oder nie davon gehört hat, dass der in den 80er Jahren Dreck am Stecken hatte.
Ja, das ist wie so oft eine Politik, ne? Das versendet sich dann irgendwann.
Ja, und der Gegenkandidat, der hat wohl irre viel Wählermasse gemacht über K-Pop. Und zwar allein ob der Tatsache, dass er nach irgendeinem Wahlauftritt hat er angefangen, einen Livestream aus seiner Limo zu starten und die K-Pop-Leute haben gesagt, das ist ja wie bei unseren Stars. Und daraufhin, aber worauf ich hinaus wollte von Anfang an, es geht immer weniger um Inhalte. Es geht immer mehr um Glamour und andere Faktoren, aber mit Inhalten machst du keinen Stich mehr groß, ne?
Nee, weil Inhalte sind ja meistens übel zu sperrig für ein 30-sekündiges TikTok, ne?
Ja, also, Inhalte sauber sind
dargestellte Inhalte. Aber da kommen wir vielleicht unserer Sendung vielleicht nochmal drauf.
Ich wollte es eigentlich generell halten. Und dadurch dann eben auch die, nennen wir es Swiftisierung der Football-Bubble. Was, ja, nur, mein Gott, eine Verjüngung ist ja auch nice. Hast du mitbekommen, was der Typ, der den Elon-Bot und auch den Taylor Swift-Bot programmiert hat, jetzt an Aufwind erfährt momentan?
Welche Bot? Meinst du den Flight-Tracking-Bot? Oder?
Ja, genau.
Ah, okay.
Ja.
Mhm. Okay. Nur am Rande. Ich habe nur mitbekommen, dass sowohl Taylor Swift als auch Elon es nicht so geil finden, was da passiert.
Ja.
Und natürlich kann ich mir gut vorstellen, dass damit einher ein sehr große Aufmerksamkeit für den jungen Mann einhergehen kann.
Ja, total verrückt. Und auch wieder die Argumente der Anwälte, wenn es dir anhörst, denkst du bloß so, ach Leute, ernsthaft, ja, also Rechtsverdreher hat schon einen Ursprung. ganz, ganz komisch. Aber was ich auch nicht wusste, ist, dass Taylor Swift ihren Privatjet nutzt für Strecken, die mit dem Auto 20 Minuten wohl wären. Kann man dann schon...
What?
Geht wohl so weit, dass die eigenen Fans sich drüber mokieren, wenn die Fernbedienung liegt am anderen Seite des Betts, start mal den Jet oder so.
Ja gut, das Internet ist da natürlich auch schnell
und es waren
lustigen Memes. Ja.
Über 1000 Privatjets, die in Las Vegas gelandet sind für den Super Bowl.
Ja, also dass die Veranstaltung ja gehypt ist und auch die Karten nicht ganz günstig sind, das war mir schon klar, aber als ich jetzt in der Vorberichterstattung dann noch mal vor Augen geführt bekommen, was die Leute da für ein Ticket zahlen oder was da die Preise, die aufgerufen werden, da fällt sie einfach vom Glauben
aus. Das waren mehrere tausend Dollar, gell?
Ja.
Ich habe jetzt irgendwie 12.000 im Kopf, aber ich traue mich fast nicht, das auszusprechen.
Ja, ich glaube, das ist für so einen durchschnittlichen Platz ist so der Preis, den du bezahlen musst. Also die günstigen Tickets lagen für 6.000 bis 8.000 Euro. Also da, wo du weit weg vom Geschehen bist. Aber nach oben hin wie immer keine Grenzen. Und du weißt ja, in Vegas, ne, dann wird halt für ein Event einfach mal die Preisschraube der ganzen Stadt hochgedreht. Das ist ja dann nicht nur das Ticket
für das Hotel. Event,
sondern auch alles
drumherum. Kannst du dann deinem Privatjet pennen, dann sparst du das Hotel.
Wenn es fürs Hotel nicht mehr reicht, dann schläfst du halt im Privatjet.
Aha. Verrückt.
Mir kommen die Tränen. Ich hätte es ja gefeiert.
Ich hatte noch... Ja. Nein, mach du.
Ich hätte es ja gefeiert, wenn die Firma Swiffer noch ein bisschen Werbung gemacht hätte.
Für
das ganz schlechte Vorspiel, ne?
Ja, dann wäre es auf jeden Fall sauber gewesen. Nein, ich hatte abschließend einen Inside-Joke. Ich hatte nämlich eine mentale Fehlabbiegung. Weißt du, wie die Schüssel heißt, die das Siegerteam überreicht bekommt?
No.
Das ist die Vince Lombardi Trophy.
Vince Lombardi? In Aha. Deutschland kannst du so einen Joke halt nicht bringen, ne?
Ne, das ist noch nicht der Joke.
Achso, dann hau mal raus.
Wieso, wo war da der Joke? Was ist,
so,
war
ich daran? Ich hätte so an Pedro Lombardi gedacht oder so.
Oh Gott. Okay, ja, Elfmeter für dich, aber der geht am Pfosten vorbei, sage ich dir. Nee, mein Gedankendreher, und jetzt mal gucken, aber den wirst du auch nicht raffen, war Vince Lombardo, das heißt auch Dave Lombardo Trophy. Ja, genau. Leute, ihr seht Heiko nicht, aber wenn
es
Augen rollen.
Irgendwas triggert, aber es zündet nicht.
War das ein Musiker? Drummer von Slayer.
Danke. Es war irgendein Musiker.
Dann dachte ich mir irgendwie so, okay, Carsten, irgendwie vielleicht dann doch mal Festplatte defragmentieren, geh mal ein bisschen mehr spazieren oder so. Okay. Ich habe dann wirklich ein bisschen drüber nachdenken müssen, um Vince Lombardi versus Dave Lombardo. Mal gucken, ob jetzt irgendjemand, der hier zuhört, vielleicht doch geschmunzelt hat, dann wäre es der Witz wert gewesen. Ja. Eine andere Frage ist mir auch die Tage aufgekommen. Ich habe so eine These für mich aufgestellt, dass alles, was mit Ismus endet, böse ist. Scheiße. Will ich nicht. Und dann sind mir anderthalb Ausnahmen eingefallen.
Ja.
Wie viele Ausnahmen oder wie viele positiv belegte Begriffe, die auf Ismus enden, fallen dir spontan ein?
Pragmatismus?
Ist neutral.
Ja. Ist okay, nicht negativ behaftet, somit
schon mal. Ist auf jeden Fall nicht zu verurteilen. So weit, da kann man uns einigen, glaube ich, okay?
Ansonsten fällt es mir schwer,
fast nur negativ belegte Extremismus, Radikalismus, Alkoholismus,
Antisemitismus. Aber jetzt kommen wir zu deinen anderthalb positiv konnotierten.
Fangen wir mit dem halben an. Journalismus.
Oh ja, das ist dein Elfmeter, der ist gut.
Nee, weil eigentlich, das ist ja eine Berufsbezeichnung. Alles andere ist ja so eine Geisteshaltung. Und Journalismus, aber nee, und das einzig Positive, was mir, oder ich muss ehrlich sein, Kati eingefallen ist, war Optimismus.
Alright. Ja, was ja generell was Positives ist, ja.
Aber ansonsten ist... Bleib ich bei meiner These, alles, was auf Ismus endet, ist nicht gut. Mag ich nicht.
Ja, interessant. Da sollte man noch drauf rumdenken. Der Ismus. Der Ismus, bei dem man nicht mehr mit muss.
Ja, vielleicht habt ihr ja ein paar Ideen, die ihr hier zuhört und kommentiert fleißig, wie auch sonst immer. Ja. Die Sache mit dem Ismus.
Ja, interessant, da gibt es bestimmt irgendwelche Abhandlungen zu. Vielleicht finden wir es für die nächste Folge mal raus, was so der Kern dahinter ist.
Ja, und wenn wir noch eine Bergerlampe, une lampe berger, unters Volk gebracht haben, dann lasst uns das auch wissen.
Hast du einen Refrain, ja, den wir nutzen können?
Nee, aber der ist von vor zwei Wochen. Ansonsten geht es so dem großen A und googelt Lampe Berger. So wie der ehemalige Formel-1-Fahrer.
Hieß der auch Lampe mit Vorname? Ich weiß gar nicht.
Nee, der hieß nicht Lampe mit Vornamen, aber Berger. Jo. Berger, la Lampe Berger. Genau, nächste Woche Erfahrungsbericht.
Sehr gut, sehr gut. Ja, heute Aschermittwoch, Valentinstag, und gibt es einen schlechteren Tag für den Valentinstag als den Aschermittwoch eigentlich? So vom, keine Ahnung, Mittwoch ist alles vorbei, alle haben Kater von Fasnacht, Karneval, Fasching, name it how you want it.
Und dann, ja, also nachdem ich ja da wieder mal die Schweiz bin, was dieses Verkleidungsthema anbelangt, bin ich der falsche Ansprechpartner. Also von mir aus kann Valentinstag, gesponsert von Fleurop und anderen Blumengeschäften, gerne jeden Tag im Jahr sein. I don't care.
Ja, ich bin da auch raus.
Ich spüre auch keine Trauer wegen Prinz König Fasching, oder? Wer stirbt in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch?
Gute Frage.
Oder Prinz Pauli. Karneval? Nein.
Nein?
Das ist doch irgendwann, dann sind sie dann König Karneval ist tot oder sowas. Muss ich das jetzt googeln? Aber König, aber du bist doch so ein Karneval ist tot.
Für die Mainzer auch so gilt, I don't know. Aber google it und tell us.
Nee. König Momo ist Himmel im Karneval, König Momo ist tot. Hier sind bloß tatsächliche Todesfälle. Ich habe dann Hans Süpper ist tot, Wilfried Pfeiffer, König Momo, Hans Süpper, der kommt hier häufiger vor. 22, auch schon zwei Jahre.
Naja,
okay, also lasst es auch hier, liebe Zuhörerschaft, meldet euch, wenn ihr unsere Wissenslücke stopfen könnt.
Ich weiß nur, dass jetzt die Fastenzeit beginnt. Ne? Wir treten alle ein bisschen kürzer bis zu Ostern. Ne?
Ja, hier ein deutsches Wasser.
Sehr gut, sehr gut. Gönn dir. Ne? Sag ja zu deutschem Wasser. Aha. Oh, ja. Ein Spruch, den man gar nicht mehr bringen darf eigentlich.
Weil Harald so verbrannt ist.
Ja, ja. Weil Harald verbrannt
so schlimm ist doch auch nicht, oder?
Nein. Weißt du nie, welche AfD-Rede das dann gegen dich verwendet. Ja. Aber lass uns doch nicht allzu politisch werden, sondern eher...
Nein, das ist kein Politik-Podcast.
Nein. Um Gottes Willen. Ja, ich kann ja auch gar nicht sagen, was in den letzten Tagen und Wochen so richtig in der Tech-Bubble los war, denn ich habe nur das Nötigste konsumiert an Informationen, ehrlich gesagt.
Du hattest die Nase auf. Ach du, ja, nee. Meilensteine sind keine neu gesetzt worden.
Nee, irgendwie nicht. Irgendwie nicht. Aber so ein paar News gibt es trotzdem. Oder ein paar Themen, über die wir uns unterhalten können. Unter anderem steigt jetzt Mediamarkt Saturn in das Just-on-Time-Delivery-Business ein.
Nein!
Doch. Und sie kooperieren jetzt mit Uber und wollen es durch
Uber möglich ich habe was gesehen, ja. Ja,
von 90 Minuten jeden, ja, überall in Deutschland quasi Ware ausliefern zu können. Was generell ja erstmal ganz praktisch sein könnte.
Aber gegen Aufpreis?
Ja, 4,99 soll es wohl on top kosten für die Expresszustellung.
Ja, und dann frage ich mich, wer soll den armen Uber-Fahrer zahlen?
Ja, das macht dann Uber.
Ja, aber das kann sich doch nicht rentieren.
Ja, aber schon, die armen Leute. Ja schon, ne, wenn du siehst, dass ja dieses Uber-Netzwerk oder Uber hat das ja sehr, sehr schlau, die positiven Effekte ihres Daseins genutzt durch Uber Eats. Und solche Dienste, ne, die ja auf dem gleichen Netzwerk beruhen.
Da war
nicht auch eine Tintenpatrone oder ein Patchkabel durch die Gegend fahren.
Ein Patchkabel für 4,99 Aufpreis. Ja, Kabel kostet 2,10 €. Ja. Ja, nee, ist klar.
Jetzt stelle ich dir mal die ketzerische Frage: Wann warst du das letzte Mal im Mediamarkt etwas einkaufen?
Das letzte Mal im Mediamarkt war tatsächlich vor 3 Wochen, aber ich glaube, die haben kein Geld bekommen von mir an dem Tag.
Okay. War das was so spontan gebraucht hättest?
Was?
Also wenn du.
Spontan gebraucht?
Ja, also wenn ich nach meinem persönlichen Use Case eines Mediamarktes gehe, dann gehe ich nur zu Saturn oder Mediamarkt, wenn ich es ganz schnell irgendwie brauche und sofort irgendwie verarbeiten
haben
und
will.
Benutzen möchte. Ja, nämlich Formel 9.
Wie eine neue Switch oder so.
Oder, eine neue Switch ist jetzt nicht so überlebenswichtig, aber eine Druckerpatrone kann ja manchmal schon zeitkritisch sein. Ja, ansonsten persönlich no need, jetzt in den Mediamarkt zu gehen, mich inspirieren zu lassen. Und ich glaube, es geht relativ vielen Menschen so, die nur beim Mediamarkt irgendwas einkaufen, weil sie es schnell brauchen.
Und ja, ich weil die meisten Leute, wobei, ich schließe schon wieder von mir auf andere. Bei mir ist es so, Mediamarkt Saturn ist ja so eine Art natürlicher Feind. Für mich und mein Geldbeutel. Deshalb meide ich den natürlich schon turnusmäßig. Verstehst?
Ach so, weil du Angst hast, also, du kaufst irgendwelche Dinge, die du
nicht
gebraucht hättest.
Ich weiß, wenn ich jetzt da reingehe, kann mich das Geld kosten.
Ja, okay.
Und drum meide ich den Gang in so einen Mediamarkt, weil ja, also ja. Irgendwas findet man ja dann doch immer.
Ja.
Ja, genau. Und sonst, wann gehe ich da rein? Ja, meist schon mit konkretem Kaufziel, aber ja.
Was du halt online nicht gekauft hast.
Ja, dazu muss man aber natürlich auch sagen, ich wohne hier in einer Region, wo der nächste Mediamarkt Saturn halt nicht wirklich ums Eck ist. Das heißt, ja, ja, der hat ja nichts.
Ach so, der,
nein, also das hat hier auch was mit der ländlichen Umgebung zu tun. Der hat eine solide, gute Grundausstattung. Aber du merkst halt, dass der Tech-Nerd, der wohnt überwiegend anscheinend nicht in Eichstätt. Entsprechend ist der Expert auch ausgerüstet.
Okay, ja, aber nach Ingolstadt hast du es wie 20 Kilometer?
Sowas, ja.
Ja, gut.
Ich ja, mal da gehört, mit meinem SUV, das kostet mir mehr als die 3,99 für den Uber-Fahrer.
Eben, ja, dann bestellst du halt per Uber. Das ist doch gar nicht so
plus
schlecht.
Plus 2x25 Minuten Fahrzeit, einfach. Habe ich in München auch gebraucht in die Innenstadt, by the way, aber ja.
Ja, von daher.
Ja, ja. Wow. Nein, das ist ja alles gut und schön und das ist ja wie Amazon für den Endkunden. Ist es eine gute Geschichte, eine Rechnung, die aufgehen kann. Ja. Ich frage mich halt wirklich, ja, ist ja diese 4,99 mit Logistik und Arbeitszeit und Benzin und nie im Leben rechnet sich das. Aber ist nicht mein, ich muss die armen Uber-Fahrer nicht zahlen, von daher. Ja. Genau.
Die armen Uber-Fahrer werden auch nicht ganz so hart geknechtet, denn es gibt ein paar Beschränkungen bei der ganzen Geschichte. Das Paket oder das Item darf nicht mehr als 23 Kilo schwer sein. Also die Waschmaschine okay, schnell für 4,99 zu bestellen. Ja, was meinst du, wenn so ein Uber-Fahrer mal in die Polizeikontrolle kommt und gefragt wird, warum er auf dem Beifahrersitz eine Waschmaschine angeschnallt hat? Ja,
ja nee, also okay, ich bin 23 auch schon knackig, du.
Ja.
23 Kilo und dann so wie bei mir einen vierten Stock hoch, holla die Waldfee.
Ja, wenn du, die Paketdienste haben das ja auch ein bisschen angepasst.
Wir haben auch eine Obergrenze, ja.
Ja, das war bis Ende 23 sowohl bei UPS als auch bei DHL 31,5 Kilogramm. Und sind jetzt aber auch runtergegangen auf, also es geht schon noch bis 31,5, wird dann nur exorbitant teuer. Also der Sweet Spot liegt unter 23 Kilo.
Okay.
Warum dem so ist, kann Größe sein, natürlich gibt es auch Abmessungsvorgaben und Co., aber irgendwie scheint dieses 23 Kilo sich da jetzt festgesetzt zu haben als Paketobergrenze oder als Gewichtsobergrenze.
Ich habe hier gerade so Maße und Gewichte von der Post, von DHL, bis 5 Kilo, 120 mal 60 mal 60 für 7 Euro, 10 Kilo, 10,50 Euro und 31 Kilo und nicht größer als 120 mal 60 mal 60 sind 20 Euro Aufpreis.
Genau. Als Endkunde sind das die Tarife, ja.
Ja.
Und das war, also sowohl bei DHL als auch bei UPS, war das in der Vergangenheit eine Preisstufe von, ich sag mal, ob wir ein 100-Gramm-Päckchen verschickt haben oder 31 Kilo, hat es gleich Geld gekostet.
Die Frage ist, kriegt der Bote was davon ab? Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass der in seinem Abrechnungssheet hat, 5 Pakete, 30 Kilo, gibt einen Bonus von 20 Euro oder 30, eher nicht, ne?
Ich würde mal.
Doch verdient dann der Arbeitgeber.
No. Ja. Ja, mit Sicherheit. Mit Sicherheit.
Wow. Okay. Ja.
Aber gut,
nehmen wir es mal so hin.
Kleiner Logistik-Exkurs an der Stelle.
Muss ja auch sein.
Ja, mei. Ist ein bisschen Umstellung, aber gut. Ja, also die Uber-Fahrer werden auch nicht zu hart geknechtet. Ja. So 23 Kilo Papier oder Kopierpapier mal zu bestellen, macht dann mit Sicherheit auch Spaß. We will see, ab April soll der Dienst starten. Schauen wir mal. Ich werde mit Sicherheit mal eine Testbestellung machen. Einfach nur, um es auszuprobieren.
Ich kenne ja jemanden, fällt mir dabei ein, der sich weigert, was heißt weigert, aber der zum Beispiel bei DM immer Katzenstreu sich liefern lässt, bis zur Gewichtsobergrenze.
Okay, ja, im vierten Stock macht das Sinn.
In dem Fall im ersten, aber halt auch ein autofreier Haushalt.
Ja gut, fair enough. Wir bestellen ja auch ab und zu mal größere Gebinde an Katzenfutter und die haben in der Vergangenheit auch die 30 Kilo voll gemacht einfach. Das waren die ekelhaftesten Pakete zum Annehmen schon, denn da ist ein sehr kompaktes Paket mit sehr hohem Gewicht und ja, da haben mir die Fahrer auch immer ein bisschen leid getan.
Mhm.
Aber wenn machbar, dann machbar, ne?
Also ich überlege gerade, vielleicht gerade bei sowas sollte man sich vielleicht das gute alte Trinkgeld wieder angewöhnen. Danke und drückst einen Fünfer in die Hand oder so.
Ja, es ist immer dann schwierig, wenn der Nachbar für dich das Paket angenommen hat.
Ja, aber du weißt, was ich meine. Manchmal ist man selber zu Hause. Dann vielleicht umso mehr, wenn man mal selber daheim ist.
Ja, das ist richtig. Das ist richtig. Denk an eure Dienstleister.
Ja.
Jo. Ne? Das dazu.
Die Dave Lombardo Trophy.
Das okay. ist nicht so schlecht, ja. Das war echt der Slayer.
Ja. Ja.
Alright, alright. Ja, wie kriegen wir jetzt den
Soll ich mal was dazu? Einspielen zu Slayer? In Memoriam, vielleicht machen wir es als Outro.
Das schneide ich dir dann gern rein.
Ja, vielleicht kriegen wir es so direkt hier. Ich lass mir mal was einfallen. Mach weiter. Nicht so viel über Schrott reden hier.
Wie kriege ich jetzt den Bogen von Katzenfutter zu Elektroschrott? Egal, hüpfen wir einfach rein. Der Beschaffungswagen.
Wenn die Katze nicht ins Katzenklo geht, sondern direkt in die Waschmaschine pinkelt, dann hast du
Elektroschrott.
Ja. Tada! Diese Überleitung präsentierte Ihnen Hagle Katzenstreu.
ja, was soll ich sagen? der massive Fokus auch während der Pandemie in Richtung Digitalisierung der Schule oder des Schulsystems hat ein paar lustige Geschichten heraus, was heißt lustige, eigentlich tragische Geschichten produziert oder Anschaffungen produziert, die jetzt nach und nach dann auch mal bekannt werden beziehungsweise aufploppen. Unter anderem lagern in hunderten von deutschen Schulen Hardware-Firewall-Systeme für schlappe 18 Millionen Euro von einem dedizierten Hardware-Firewall-Hersteller, ja, die nie verbaut wurden.
Mhm.
Was jetzt eher nicht so cool ist eigentlich.
Warum nicht?
Naja, weil sie wohl den Internetverkehr zu sehr ausgebremst haben. Oh Wunder, wenn ich eine Firewall dazwischen habe.
Sind die Schüler nicht mehr schnell auf ihre YouTube-Tutorials gekommen?
Die hatten einfach einen scheiß Ping beim Zocken in den Freistunden, ja.
Ja, genau, der Drecksping, der.
Der Ping wieder. Ja.
Okay.
Naja, klar, wenn du natürlich so ein Firewall-Layer dazwischen schaltest und die Pakete, also die einzelnen Datenpakete inspiziert werden, das ist halt dann nicht mehr Realtime, das dauert halt ein paar Sekunden oder Millisekunden. Und das war einer der Hauptgründe, die angeführt wurden, warum die Dinge nicht installiert wurden. Ein weiterer Grund war, dass viele Schulen sich anderweitig beholfen haben, teilweise mit Produkten aus dem vom gleichen Hersteller, die wesentlich günstiger waren und eine höhere Usability hatten.
Okay, ein Lob an den. Wer unterscheidet sowas? Der Admin, der IT-Beauftragte, ist das wahrscheinlich von der Landesregierung dann beauftragt, oder? Sowas macht die Schule nicht selber.
Nee, das macht dann meistens die Kommune oder die Kreisverwaltung. Die Schulen machen das höchst selten auf eigene Regie. Aber die Beschaffung von diesen Hardware-Firewalls, das war natürlich eine übergeordnete Geschichte, nämlich auf Landesebene dann. Und wie immer ist da jemand beraten worden, der dann beschafft hat, der aber gar nicht mit seinen untergebenen, sage ich mal, oder untergeordneten Stellen gesprochen hat. Von daher war das einfach mal eine Totinvestition. Ja.
Ich lese hier gerade den Artikel, den du verlinkt hast. Die Systeme hätten zu Druckerproblemen geführt und sich negativ auf die Internetgeschwindigkeit ausgewirkt. Oh, holy moly. Wobei das mit den Druckern, das war ja mit Ansage, oder? Dass du Probleme mit Druckern hast, da brauchst du nicht mal eine Firewall dazwischen.
Da brauche ich keine Firewall
für. Eben, okay, also das ist aber, ja. Aber, ja. Und ich sagte trotzdem, irgendwo auf dieser Welt hockt ein Vertriebsmanager, der für, was war das, Sachsen-Anhalt zuständig ist, ein Regional Sales Manager. Ist ja auch egal. Sachsen-Anhalt steht hier. IT. Irgendwo in diesem Land hockt ein für Sachsen-Anhalt zuständiger Regional Sales Manager, Director, Vertriebsgott. Dem ist es so scheißegal. Und der hockt in seinem neuen Haus, lackiert sich die Fußnägel. Grinst sich. Hier neben ihm posten sich gerade mit einer Flasche Chardonnay zu, hockt nämlich der Sales Engineer, der den zweijährigen Wartungsvertrag für die Geräte hätte erfüllen müssen und stimmt, der nie angefordert worden ist. Ja.
Ja.
Und denen geht's gut.
Ich habe die alles richtig gemacht, ja.
Ja, das ist du. Also, ja, der hat seinen Schnitt gemacht in dem Quartal. Also so viel ist wohl sicher.
Oh, man muss dann ja auch mit den Steigerungsraten fürs nächste Quartal reden.
Ja, das ist dann, gell? Aber ja, das ist jetzt Insider-Blödsinn. Ja, nicht nur was passiert. Hallo, Alter. Ja. Ja, aber halt wieder der Klassiker. Irgendein armer Entscheidungsträger, vielleicht ist er gar nicht so arm, sondern nur doof, trifft eine Entscheidung, haut Budgets raus, die er wahrscheinlich raushauen muss, weil sie sonst verfallen würden und im nächsten Jahr nicht mehr zur Verfügung stehen. Und dann kommt so eine am Ende vom Tag nicht durchgedachte Entscheidung. Und ja. Und der Einzige, der sich freut, ist der Hersteller. Und insbesondere der Sales Manager.
Oh, ja. wenn du
boah, ein 2-Jahres-Service habe ich den auch verkauft. Gib dir das.
500 Standorte, Schenkelklopfer.
Oh Gott. Ja, wenn es ja nicht so tragisch wäre, gell?
Ich glaube, das ist auch nur die Spitze vom Eisberg. Ich will gar nicht
wissen, natürlich.
Wie viel Geld in der Zeit einfach verbrannt wurde, weil es ging.
Ich meine, du, eine Firewall ist ja auch was recht Spezifisches, was die Implementierung anbelangt. Da gibt es viel. Müssen wir erklären, was eine Firewall ist? Nein, das lassen wir jetzt einfach stehen, oder? Das weiß jeder, der hier freiwillig reinhört, was eine Firewall ist. Aber was ich sagen will, es ist ja nicht wie ein Drucker, den jeder sieht, kennt, benutzt, sondern das ist ja eigentlich was da in den Gedärmen der IT seinen Dienst verrichtet. Das
bewegt halt eine Höheneinheit in irgendeinem Server-Rack und fertig, ja?
Ja, dafür müsste aber eingebaut sein. Dann muss nicht mal belegen, kannst auch so. Ja, scheiße.
Ja, Mai. Ja, aber wie gesagt, da sind mit Sicherheit ganz andere Gelder verbrannt worden zwischendurch.
Ja. Magisch. Ja. Gutes Stichwort, apropos verbrannt. Wie gut kennst du dich mit Finanzen aus? Ich überlege gerade, ob du bei dem Fall, den ich hier gefunden habe, auch hättest schuldig gesprochen werden können.
Ich habe niemandem Scam angeboten und auch keine NFTs.
Nee, es geht um was anderes. Ich lese mal die Headline des Artikels, den ich da rausgesucht habe, vor. Bank haftet nicht für Verluste durch Phishing-Angriff.
Okay, wundert mich jetzt nicht.
Ja, in manchen Fällen bist du ja über die Bank quasi versichert oder sind Attacken. Ich glaube, wenn du deine Karte verlierst oder die im Supermarkt geklaut wird und du in der kürzester Zeit sie sperrst, aber vorher schon abgehoben wurde, dann hast du ja, glaube ich, so eine Art Erstattungsanspruch.
Ja, wobei das
ja nagel mich nicht auf den Fall fest, aber es gibt solche Spezialsituationen.
Ja, klassischer Kreditkartenbetrug, ja, deine Nummer wird irgendwo abgefangen oder ist in irgendeinem Datensatz, der geleakt wurde und dann geschieht da Schwachsinn mit, dann ist die Chance, dass du auf deinem Schaden nicht sitzen bleibst, glaube ich, relativ hoch.
Genau.
Ja, wenn du aber selbst den Knopf zur falschen Zeit, aus welchen Gründen auch gedrückt hast, dann schaut das, glaube ich, ein bisschen anders aus. Aber tell me more about the phishing.
Genau, im letzteren Fall fällt auch das, was ich hier gefunden habe. Ich suche jetzt gerade in dem Artikel nach der Berufsbezeichnung desjenigen, der meinte, sich da rausreden zu können. Ein Kläger. Hier, genau. Der Kläger, also der das Opfer quasi, ist Rechtsanwalt und Steuerberater in einer internationalen Sozietät.
Okay.
Also was hat dieser, man könnte ja schon sagen, also dass der A gebildet ist, B einen Überblick haben sollte und mit Finanzen durchaus umgehen könnte, ne? Rechtsanwalt ja. Und Steuerberater in einer internationalen Sozietät. Der hat auf sein Handy eine SMS bekommen. Ich meine, da fängt es schon an. Eine SMS aufs Handy, Stichwort war wohl Sparkasse. Sparkasse.
Okay, aber ich kriege von meiner Bank auch regelmäßig SMS auf mein Handy.
Ja, ich auch. Da steht, Ihr TAN für die Überweisung ist so und so. Sonst kriege ich keine SMS von meiner Bank.
Ich krieg wenn irgendwelche Abbuchungen, also wenn Kontobewegungen da sind, da kriege ich schon Notifications.
Wenn du es aktiviert hast, ja, Notification. Ja. Aber ja. Du kriegst keine Aufforderung, hier klick mal den Link an und bestätige.
Nein, das wäre auch vermessen, da dann drauf zu kriegen, ja. Weil das macht ja keine Bank.
Und wenn dich danach deine Bank anrufen würde und dich auffordern oder bitten würde, irgendetwas in der Push-TAN-App mit der Bank zu bestätigen, würdest du das dann so machen? Weil kommt ja von der Bank der Anruf, nicht? Ist ja.
Naja, gut, das Push-TAN-Prinzip ist ja dafür da, dass du, wenn du in deiner Bank-App irgendwas machst, ich sage, ich überweise dem Carsten jetzt 100 Euro.
Was und du übrigens dann, viel zu selten tust, aber ja,
Entschuldigung,
das
ist noch am Rand. Ich gelobe Besserung.
Guck mal, ob es noch funktioniert. Ja. Machen wir jetzt gleich.
Okay, also ich möchte dir oder jemand anders Geld überweisen und fordere dann über das Push-TAN-Verfahren quasi die Verifizierung an. Und dann ist es ein Vorgang, also es ist ja innerhalb von Sekunden am Ende vom Tag. Ich habe einen Request innerhalb der App gestellt und bestätige das dann. Okay.
Wollen wir noch erklären, was Push-TAN ist, oder glaubst du, es ist zum nicht Meter genug?
Das ist, glaube ich, selbsterklärend.
Okay. Ja, vielleicht machen wir, das ist schon kompliziert genug. Ich bin noch nicht fertig übrigens.
Ja, okay, dann machen wir weiter.
Also, du kriegst einen Anruf von der Bank, die dich bittet, irgendwas da in der App anzustellen. Und also irgendetwas war wohl das, was er vor Nachhaken der Rechtsmenschen angegeben hat. Auf Nachfrage hat sich herausgestellt, dass dieses irgendetwas, die Freigabe war, das Tageslimit von 10.000 auf 50.000 Euro zu erhöhen. Und das hat er mit Gesichtserkennung freigeschaltet.
Okay, ja.
Ja,
also etwas, was würde schon stinken, ja, weil die Bankmitarbeiter fordern dich ja nicht einfach auf, ey, setz mal dein Überweisungslimit hoch.
Und schaltet es mit Gesichtserkennung frei, ja.
Ja.
Ja, aber er hat da wohl der Rechtsanwalt und Steuerberater einer internationalen Sozietät hat sich da nichts weiter dabei gedacht, hat es gemacht und hat sich dann gewundert, dass in kürzester Zeit daraufhin 49.999,99 Euro von seinem Konto verschwunden waren.
Ups, wo war das Limit nochmal kurz? Bei 50.000?
Ja, das, genau.
Hat dann unter der, ja?
Hat dann Klage gegen seine Bank eingereicht mit Zielerstattung. Gericht hat gesagt so, nee.
Ja, why?
Weil fahrlässig, ja.
Ja.
Badam, badam, badam. Ich suche hier gerade nach dem genauen Wortlaut. Genau, das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Naja, auf jeden Fall, es hat was mit fahrlässig zu tun und mit seiner Vorbildung und Vorqualifizierung, grob fahrlässig sogar hier, kann man davon ausgehen, dass er da selber schuld ist. Und die Bank ist aus dem Schneider.
Ja, wenn ich das aber richtig interpretiere, hat er dem Absender dieser Telefonnummer, also es war scheinbar eine Art von Social Engineering schon dahinter gewesen, denn die Betrüger haben ihn wohl schon über vorübergehende Sperrungen nach Sicherheitsvorfällen informiert.
Die haben einfach die Telefonnummer gespooft, von der die SMS kam.
Das kann natürlich auch sein, ja. Beides
da die als Absender der SMS angezeigte Telefonnummer bereits früher verwendet wurde. Also die kannten auch die Service-SMS-Nummer und haben die gespooft.
Okay.
Ja, da geht der Artikel hier nicht drauf ein, würde ich sagen. Ist perfide. Also wenn du sagst Social Engineering, hört sich das so an, als ob er von Anfang an ausgespäht worden wäre. Glaube ich jetzt gar nicht mal. Ich glaube, das ist am ersten Schritt so ein Massenmail, Sparkasse. Vielleicht haben sie eine Datenbank gekauft von Sparkassenkunden. Und erst nachdem er da drauf eingestiegen ist, wurde dann wirklich persönlich nachgegangen.
Ja, muss sich ja auch lohnen. Gut, der Artikel lässt jetzt ein bisschen Spielraum, ob diese Also ob es ein Spoofing war, der Sparkassennummer, oder ob die so perfide waren, schon ein halbes Jahr im Vorfeld immer mal wieder Nachrichten über die Nummer zu schicken.
Ja. Ich tippe auf Spoofing, aber ja, ich gehe davon aus, dass das auch auf Basis von so einer Gerichtspressemitteilung geschrieben wird. Ich glaube nicht, dass der Autor des von uns verlinkten Artikels da im Gerichtssaal gesessen ist und da mit technischen Feinheiten.
So oder so, liebe Hörerschaft, wenn ihr Anrufe von vermeintlichen Anrufe eurer Bank kriegt und die Bank euch bittet, irgendwas irgendwie mal zu bestätigen in der App,
mach mal schnell.
Das macht keine Bank.
Und keine Bank fordert euch auf, irgendeinem Link zu folgen.
Das also, ist nochmal die andere Thematik.
Du hast von Notifications gesagt, ja, die wenn freigeschaltet, dann kriegt ihr SMS. Ja, in meinem Fall kriege ich Tanz zugeschickt. Heiko geht eins weiter und lässt sich sogar einzelne Kontobewegungen aufs Handy oder auf die Uhr schicken. Mache ich nicht, aber das ist meine Umgangsweise. Aber in dem Moment, wo was kommt mit aktiviere diesen Link, don't go there. Mach das bitte einfach nicht.
Ist schwierig. Schwierig. Ja, also wundert mich jetzt nicht, dass das Gericht so beschieden hat. Denn das ist ja grob fahrlässig.
Und
wenn du so ein, ich sag mal, mit dem mehr oder weniger gebildeten Background des Geschädigten daherkommst, da müsste ja ein gewisses.
Ich will jetzt auch keinem zu nahe treten. Ich meine, wenn er jetzt U-Bahn-Fahrer wäre, aber ich will jetzt nicht alle U-Bahn-Fahrer über den Kamm scheren, aber du weißt, worauf ich hinaus will. Jemand, der nicht mit Kontobewegungen zu tun hat in seinem beruflichen Umfeld und das auch nicht muss, ist es wahrscheinlich auch nicht viel anders, aber der Fall stellt sich anders dar. Als Rechtsanwalt und Prokurist oder was auch immer er da war, ganz dünnes Eis. Ganz schwierige Ausgangslage.
Ja, du musst dir auch mal überlegen, welches Value oder was auf deinem Konto los sein muss, dass du überhaupt tägliche Überweisungen bis 50.000 Euro einfach so freischalten kannst.
Bei mir können sie das gerne probieren, aber ja, das hat alles schon das Finanzamt Eichstätt. Oh.
Haben die mir auch einen Link geschickt?
Nee, die machen das noch postalisch.
Ja, ist natürlich ärgerlich für den Geschädigten, aber ja, das ist einfach persönliches Verschulden. Pech.
Ja, aber ich kann es auch nachvollziehen, weil es geht alles so schnell und man hat alles schon so und so oft gemacht und ich muss gestehen, manchmal bin ich auch so schnell und ja, das machen wir jetzt noch. Und dann guckst du dir den Link vielleicht nicht. Also ich würde, aber das ist mein Behaviorismus, das ist vielleicht auch ein neutraler Ismus, oder? Ich mache gerade solche Geschäfte nie über Mobile Phone, nee. Weil ich die Darstellung, die ist mir zu clumsy. Also wenn maximal über einen Mail-Browser, über ein Mail-Programm. Aber nie übers iPhone, wie gesagt, oder über welches Telefon auch immer. Das ist mir zu klein, das ist mir zu zusammengestampft. Du siehst es nicht, du kannst die Links nicht gut anschauen. Was ich zum Beispiel mache, ist immer Scroll over über Links und du siehst da dann die Zieladresse. Genau. Und sehr, sehr häufig verrät die schon genug, um die verdammt gut gemachten Phishing-Mails mittlerweile löschen zu können. Das ist am Handy auch schwer.
Ja, das ist erstmal nicht darstellbar. Du kriegst drauf, gerade die tiny URLs kannst du ja erst dann sehen, wenn sie im Browser aufgegangen sind.
Ja, genau, noch ein Layer dazwischen. Ja, also macht eure Geschäfte nur vom Rechner aus und nicht übers Phone, es sei denn, ihr habt eine tolle App eures Bankinstitutes. Ich glaube, denen kann man vertrauen.
Normalerweise schon, vor allem wenn es ja die Zwei-Faktor, die mittlerweile ja Standard gegeben hat, Zwei-Faktor-Authentifizierung ist, sei es über Mobile TAN oder über Verifizierung in der App, dann sollte es eigentlich safe sein, ja.
Ja.
Tut mir leid für den guten Mann, aber das ist Pech.
Da hat er mal einen halben Monat für umsonst gearbeitet, der Rechtsanwalt und
ein
Steuerberater. Der arme Typ. Über Nachhaltigkeit wollten wir ein bisschen reden. Oder ich habe mir das Thema rausgesucht, aber ich weiß, dich interessiert das ja auch. Eine Bitkom-Studie hat es ergeben, dass 15% von Unternehmen mittlerweile Refurbished-Geräte benutzen. Also Refurbished, nur mal zur Erklärung, das sind generalüberholte oder wiederaufbereitete Geräte, ja, die schon mal im Einsatz waren. Dann kommen sie zu einem Dienstleister, der Ahnung davon hat, der guckt sich die genau an, tauscht eventuell defekte oder über den Zenit befindliche Gerätteile aus und verkauft sie, bringt sie wieder neuen Produktkreislauf.
Ja, refurbished. Ist das ja ein sinnvolles Ansinnen, vor allem wenn du da siehst, wie viel Hardware mittlerweile auch gereased wird und natürlich nach 1, 2, 3 Jahren, je nachdem wie lange das Leasing läuft, die Geräte dann ja zurückgenommen werden vom Leasinggeber, aufgearbeitet werden, wie du schon beschrieben hast, und dann sinnvollerweise ja natürlich zurück in den Produktions- oder in den User-Kreislauf gegeben werden zum verminderten Preis. Mhm. Was natürlich den Geldbeutel des Unternehmens, aber auch die Umwelt ein bisschen schont. Eigentlich ein sehr schöner Gedanke oder ein sehr schönes Modell. Denn für viele Anwendungen oder für viele Bereiche brauchst du ja nicht mehr State-of-the-Art Hardware. Ja, da tut es ja auch das 3 Jahre alte.
Da werden wir gleich bei dem Thema Smartphone auch dazu kommen, weil ja, was macht man denn im Job? Also die meisten haben irgendein CRM-System oder was tendenziell remote läuft, also nicht mal auf dem eigenen Rechner ausgeführt wird. Word und Excel, dafür brauchst du jetzt keinen M2-Chip, sagen wir es mal so. Ja, passt. Also als Arbeitsmittel, was es ja sein soll, von den Ansprüchen her, langt es dicke. Und ich finde 15%, also quasi jede siebte Firma, was sagst du? Gute Zahl oder überraschend gering oder wird noch mehr werden?
Ja, nee, eine schon realistische Zahl darf natürlich gern noch ein bisschen mehr werden, keine Frage. Ist halt immer die große Frage, wo wird die Hardware dann eingesetzt, ne? Und wer bekommt sie? Und wenn ein Außendienst oder ein refurbished Gerät, ist vielleicht nochmal was anderes als jetzt für die Desktop-Station im Lager. Ja. Da würde ich schon nochmal unterscheiden, so ein bisschen. Ob ich jetzt dem Außendienst ein 4 Jahre altes oder 3 Jahre altes Modell mitgeben würde. Wenn
Aber da reden wir vom Image der Firma, oder? Das ist genauso, warum man nicht im rostigen Golf auf den Parkplatz vorfahren sollte.
Richtig. Das, also wenn ich die Beschaffungsentscheidung treffen muss, muss man natürlich schon ein bisschen abwägen, wo wird das Gerät eingesetzt. Ja. Und dann an Stellen, wo
Aber dann beschwörst du doch interne Unzufriedenheit hervor. Bleiben wir bei dem Beispiel Lager versus Vertrieb. Warum müssen wir immer die ollen Dinger da nehmen und die kriegen die schönen?
Das ist, glaube ich, eine ganz persönliche Geschichte. Oder
vielleicht ist es auch Innendienst versus Außendienst. Vielleicht kann man da sogar schon
Das auch. Also wenn ich jetzt als Backoffice-Mitarbeiter 9-to-5 mache und ich habe meinen Rechner oder mein Micro-PC oder was auch immer im Büro stehen und nehme den ja eh nicht mit nach Hause, dann habe ich da auch keine große Bindung zu dem Gerät. Ja, jetzt wenn du dein Notebook über den Produkt- und Arbeitslebenszyklus immer mit dir rumschleppst und dabei hast, dann ist es vielleicht nochmal eine andere, emotionale Komponente, die da mit reinspielt.
Oh, jetzt bist du aber ganz schön Mieter.
Ja, aber der
emotionale Außendienstler, okay.
Naja, du baust ja keine
Sendungstitel.
Ahnung. Würde ich, ja, sehr schön. Würde ich schon so ein bisschen abwägen, was das Thema angeht. Dem Logistikmitarbeiter, der den Rechner halt benutzt, wenn er auf der Arbeit ist und dann, wenn er heimgeht, dann ist es halt nicht mehr sein Ding. Ist das eine, wenn du halt, ich sag mal, deinen ganzen Arbeitsalltag, aber auch ja plus minus vorher, nachher dich mit deinem Arbeitsgerät ein bisschen identifizierst, vielleicht auch ein bisschen, dann hat es vielleicht nochmal einen anderen Impact. Von daher, sehe ich das schon ein bisschen differenziert.
Ich weiß, wo ich die Differenzierung da eher machen würde. Wir kennen ja alle diese Lenovo ThinkPads zum Beispiel, was ein großartiges Arbeitsgerät ist, gerade für Leute, die viel unterwegs sind. Wenn du es dann im Flugzeug mit dir rumschleppst, im Kofferraum, über jede zweite Messe mit dir mitschleifst, die also draußen ist, vielleicht mal von einem Besprechungstisch fällt, weil eben permanent mobil, dass man da, aber das hat jetzt nichts mit Refurbished versus non-refurbished zu tun, sondern das ist einfach die Modellauswahl, die man da trifft.
Ja. Ja gut, gerade wenn es so Richtung Außendienst geht, ist natürlich, wenn du irgendwo auftauchst mit einem 4 Jahre alten Gerät, noch was anderes als mit einem aktuellen Gerät. Ich, I don't know.
Ja, schaut da das Excel-Sheet anders aus, Monst.
Na, aber die Außenwirkung.
Na, ja, aber im Endeffekt, dein Spätzle auf der anderen Seite, der interessiert sich doch für das, was in dieser Margenzeile steht und nicht auf welchem Rechner die Margenzeile angezeigt wird.
Ja, ist glaube ich schon.
Sagen wir mal so, wenn du mit der Marge kannst du wahrscheinlich ziemlich viel alte Notebooks kaschieren.
Das könnte gut sein, nein.
Lieber Kollege, ich habe zwar ein alles Notebook, aber dafür kriegst du hier nochmal 3% Nachlass, ein neues Gerät wird. Also nein, kidding. Heiko, du wirst schon wieder zu ernst.
Ja, ist, was heißt, werde ich nicht zu ernst.
Ich meine das gar nicht so ernst.
Am eigenen Leib erfahren, vor, weiß nicht, ist jetzt auch schon wieder 12 Jahre her, als ich das erste Mal in so einem Apple-Konsortium von irgendwelchen Apple-Händlern saß, mit meinem ThinkPad.
Lenovo ThinkPad.
Und vor allem dann auch die Leute von Apple selbst mehr oder weniger zu spüren gegeben haben, dass das mal ein No-Go ist. Ja. Hat sich schon komisch angefühlt. Ja.
Das war, was war das? Mein Bruder hat mal, ich glaube, BMW oder Audi betreut als Kunde und der musste dann auch sich ein entsprechendes Fahrzeug vorher immer besorgen, weil er mit seinem Dienstwagen, der war eben keiner dieser beiden Unternehmen, war nicht wohl gelitten mit dem, vielleicht war es ein VW, vielleicht, ich weiß nicht, was es war. Genau das gleiche in grün und jetzt können wir Autos dann auch refurbischen, soweit wollen wir nicht gehen. Also ich finde diese 15%, ich hätte wahrscheinlich auch weniger getippt, sagen wir es so. Ich aus meinem Bauch hier.
Ja, irgendwo, gut, da ich den einen oder anderen kenne, der unter anderem mal für eine deutsche Riesen gearbeitet hat und Co., da ist schon ein hoher Wiederverkaufsanteil dabei.
Ja, klar.
Aus den Berichten her hätte ich sogar ein bisschen höher gehalten, aber kommt gut hin. Also kann ich mir gut vorstellen, dass das so die prozentuale bei Neubeschaffungen oder Neuanschaffungen, in Anführungszeichen Neuanschaffungen, ja.
Weißt du, ob sowas, weil wir reden ja jetzt nur von Gebrauchshardware, also sprich Notebooks, Laptops und so ein Schmarrn, ob das auch in den Smartphone-Bereich, ob diese Zahlen, weil das geht aus dem Artikel nicht so genau hervor, sich auch ausufert oder vielleicht sogar in den Serverbereich, kann man refurbished Server.
Bestimmt.
Doch, kann man auch. Habe ich jetzt kürzlich was gelesen, dass irgendeiner nimmt Rack-Server in Zahlung beim Kauf eines neuen Angebots.
Ja gut, wenn es in Zahlung genommen wird, heißt das ja auch, dass eine gewisse Abvermarktung hinten raus stattfindet. Ja,
ja und dann schmeißen die es entweder weg oder schicken es nach Nigeria oder refurbischen.
Ja.
Keine Ahnung. Also
bei Smartphones würde ich mal die steile These aufstellen, dass hier der Anteil von Endkunden wesentlich höher ist.
Hilf mir, ich versuche den Satz richtig zu verstehen. Der Anteil von Endkunden?
Also, oder der Split, wir haben ja jetzt über 15% Unternehmen gesprochen oder 15% an refurbished Ware, die in Unternehmen wieder eingesetzt
werden. Genau.
Ja. Ich glaube, bei Smartphones ist es, hast du weniger Refurbished-Anteil in einem Unternehmen, dafür einen wesentlich höheren Anteil an Refurbished Usage
bei, da kommen wir gleich dazu.
Bei normalen Consumern.
Das ist ja der nächste Punkt hier in meiner Liste. Vorab vielleicht noch ein Trend, der sich gegenläufig darstellt zu der Tatsache, dass Unternehmen eben wieder aufbereitete Hardware ihren Mitarbeitern zur Verfügung stellen. Ich habe den Link jetzt leider nicht mehr gefunden, aber ich habe eine andere Studie kürzlich gelesen, der zufolge du dich als Arbeitgeber deutlich attraktiver darstellen kannst gegenüber neuen Mitarbeitern, wenn du ihnen neue Hardware als Arbeitsgerät zur Verfügung stellst. Also du wirkst attraktiver, wenn du sagst, du kriegst ein neues iPhone oder Galaxy als Arbeitstelefon. Oder du kriegst ein neues Notebook und kein wieder aufbereitetes. Das erhöht die Attraktivität von dir als Arbeitgeber, und das ist ja gerade in der jetzigen Zeit, wo sich der Markt so ein bisschen hart dreht von Work-Life-Balance und Forderungen seitens der potenziellen neuen Angestellten. Also spannend.
Kann ich mir aber gut vorstellen, dass es tief in der Psyche des Menschen verankert ist, natürlich sich über neuwertige Dinge mehr zu freuen, beziehungsweise es anders zu wertschätzen.
Ja, als, definitiv.
Über was aufgearbeitet ist oder schon aufgetragen ist. Ich meine, du bist großer Bruder, du musstest deine eigenen Klamotten nicht auftragen. Frag mal deinen kleinen Bruder, ob er mal von dir was auftragen musste.
Ja, aber bei uns gab es damals auch schon Secondhand. Also ganz so ist es nicht, ja, aber ja. Mir fällt gerade ein Beispiel ein von einer Kollegin, die zum Dienst antritt. Ich weiß nicht, ob es ein iPhone 6 war, vielleicht war es sogar schon ein iPhone 8, aber nicht viel neuer, hat sie als Arbeitsgerät in die Hand gedrückt bekommen. Ja. Und ich glaube, mein erster Impuls war, ich fühle mich verarscht vom Arbeitgeber. Also das ist eine, was heißt ein Disrespect auf Deutsch?
Wertschätzung.
Eine absolut fehlende Wertschätzung, ja.
Ja.
Dir da so einen uralten Knochen mit wahrscheinlich Batterielaufzeit stark reduziert. Aber ja genau, das genau hier, davon reden wir ja.
Ich kenne das ja auch aus der Vergangenheit, dass manchmal ja auch innerbetrieblich Dinge aufgetragen werden. Ja. Und das ist natürlich auch nochmal ein Unterschied, ob ich jetzt ein refurbished Gerät bekomme, was überprüft wurde, was noch dementsprechend gut ausschaut und Co., gegenüber einem Gerät, was der Kollege schon 3 Jahre durchgenudelt hat.
Ja. Da ist der Georg von IT gekommen, hat es platt gemacht und neu für dich aufgesetzt. Hier, genau. Viel Spaß damit.
Danke fürs Gespräch. ich glaube schon, dass es ein Stück weit mit in die Wertschätzungsthematik mit reinspielt.
Mhm. Ja, definitiv. Und damit kommen wir zu dem anderen Trend, den du eben schon angesprochen hast. Weil es ist nämlich genauso, wie du vermutet hast, Smartphones könnten 2024 erstmals gefragter sein als Neuware, andersrum, refurbished Smartphones könnten erstmals gefragter sein als neue Smartphones für die Endkunden.
Für die Endkunden, okay, das wollte ich gerade sagen. Für den gewerblichen Bereich oder
für den gewerblichen Bereich. Nicht, sondern das sind wirklich Endkunden in dem Fall.
Das kann ich mir so gut, sehr, sehr gut vorstellen, ja.
Ja, hängt damit zusammen, das ist ein recht langer und ausführlicher Artikel, aber sie führen eben auch so Punkte an wie, die neuen Features sind echt überschaubar und keiner braucht sie. Also du brauchst keine 2 Linsen mehr, sondern bleiben wir im iPhone-Kosmos, da kenne ich mich mit am besten noch aus. Ein iPhone 11 oder 12 macht verdammt gute Fotos. Da brauchst du keinen 13er oder 14er. Und wenn dir als Kunde das 300 Euro aufwärts erspart für dein Geldbeutel, dann ist das eine sehr, sehr schnelle Entscheidung.
Sagen, Definitiv. Also und je weiter wir voranschreiten in der, ich sag mal, in der Leistungsdichte der einzelnen Jahresmodelle, ja, ob das ein Samsung S22, 23, 24 ist, ob es ein iPhone 11, 12, 13, 15 ist, die Grenzen verschwimmen ja langsam und dann ist ein 300 Euro natürlich ein großes Argument. Hab das bei Freunden und Nachbarn so halbwegs mitbekommen, die Tochter hat sich auch ein iPhone gewünscht. Dann wurde ein Refurbished-Gerät beschafft, was auch wesentlich günstiger war natürlich als die Neuware. Das Gerät hat genau ein Jahr gehalten.
Auf Punkt, vor den Gewährleistungen ausgelaufen auf ist. Punkt.
Das waren ein paar Tage. Das war einfach Pech auf der einen Seite. Auf der anderen Seite.
Ja, weil sie am Case gespart haben. Ganz sicher.
Nee, da noch nicht mal. Denn das war nicht, es war jetzt kein Display-Schaden, der da eingetreten ist. Sondern intern Elektro, irgendwas ging halt nicht mehr. Und dann ist man mit dem Gerät zu einem Handy-Doktor gegangen. Oder nicht mal zum Handy-Doktor, sondern einfach zu einem Apple-Händler, der auch quasi
iPhone-Reparatur anbietet. Ja.
Die haben das Ding aufgemacht und haben gesagt, ey, tut uns leid, da ist zu viel drin rumgefuscht worden. Und da macht Reparatur mal gar keinen Sinn mehr, weil schon zweifelhafte Komponenten zum Refurbischen scheinbar verbaut wurde. Was natürlich dann wirklich Bad Luck ist. Und zwar jetzt auch kein No-Name Refurbished Anbieter.
Oder aber eBay, sondern schon was vermeintlich Namhaftes.
Das war was Namhaftes. Aber da waren dann, Akku war ausgetauscht und minderwertig, das Display war nicht bei Original gewesen und es waren alles Dinge, die halt auch im Verkauf nicht angegeben waren. Aus welchen Gründen auch immer, das erschließt sich mir da jetzt nicht. Aber ist natürlich doof, ne?
Ich habe trotzdem die Theorie, dass das besser wird. Das, weißt du, so wie so ein Produkt, was, also in dem Fall eine Dienstleistung, die auf den Markt kommt und dann stellst du sehr, sehr schnell fest, wenn du nicht lieferst und noch nie waren die Bewertungen so schnell unterwegs wie heutzutage, dann schlägt das ganz schnell negativ auf dich zurück. Also du bist dann auch als Dienstleister oder als Anbieter von wiederaufbereiteter Hardware in der Pflicht, gute Ware zu liefern, weil sonst rennt der Markt an dir vorbei. Ich habe hier, als ob ich es geahnt hätte, noch eine...
Ja gut, aber Einzelfälle kommen halt immer vor, ne? Und die,
ja, sicher.
Was soll Lucy Müller gegen Rebuy machen, ja?
Nichts, aber wenn's einer von 100 Fällen ist, dann ist es das, was du sagst, wenn das ein Geschäftsmodell ist, dass wir hier minderwertige, günstige Akkus verkaufen und da ist hier wieder die Marge, draufschlagen, dann schlägt es ziemlich schnell zurück, weil dann ist nämlich irgendwann die Bewertungsmaschine ganz schnell gegen dich unterwegs. Ich habe hier einen Artikel rausgesucht, auch Stiftung Warentest hat gebrauchte Handys oder wieder nicht gebrauchte, wieder aufbereitete Handys getestet und kommt dazu einem sehr durchwachsenen Ergebnis. Hast du da schon mal reinschauen können in den Artikel?
Habe ich in der Tat schon mal
reingeschaut. Und ich fand es sehr, sehr spannend, weil eigentlich lässt sich da keine Empfehlung draus ableiten, fand ich. Also es meandert zwischen ein paar Handys waren echt nicht gut, bis hin zu, es waren etliche dabei, die deutlich besser im Zustand waren, als der angegeben war. Ja. Und aber die können sich hier auch keine Kaufempfehlung ausstellen. Das ist schwierig. Das Einzige, was halt sehr interessant war, was halt außer Konkurrenz lief, war der Original Apple Refurbished Store, der sehr gut bewertet wurde. Allerdings halt mit dem kleinen Hasenfuß, dass du da auch einen anderen Tarif normal zahlst. Also da ist die Ersparnis geringer als bei einem externen Händler.
Das ist richtig.
Dafür haben sie eben aber auch festgestellt, hervorragender Zustand, also quasi neu. Was bringt uns das jetzt an Erkenntnis?
Nichts. Ja,
kannst du machen, aber kannst auch Pech haben.
Rein subjektive Thematik kann ich nur aus dem Bauch raus, würde ich sagen. Apple refurbished würde ich jederzeit kaufen, ja, weil das halt von Apple ist, ja, und eine gewisse Qualitätslevel gegeben sein sollte, hoffentlich. Bei allen anderen kannst du es halt schwer einschätzen. Und wenn wir jetzt beim iPhone-Beispiel bleiben, du möchtest dir ein neues iPhone anschaffen oder für dich ein neues iPhone und das refurbished Gerät ist 400 Euro günstiger als das neue Gerät, das ist natürlich ein Haufen Geld. Weil trotzdem hast du ja eine gewisse Basissumme, die dann zwischen 500 und 900 Euro irgendwo liegt. Ja.
Das kostet halt dann
auch viel Geld ist, ja.
500 anstatt 900 Euro, ja.
Ja, aber was nutzen dir 500 Euro, wenn es halt nicht geil ist? Ja. Also was nutzt dir die Ersparnis, ja, wenn es halt nicht geil ist und wenn es halt kurz nach Garantie oder nach Gewährleistung dann einfach vor die Hunde geht und sich herausstellt, dass alles nicht ganz so cool war. Ist schwierig. Es ist wie bei allen gebrauchten Thematiken.
Ja, und je weniger gut in Schuss, das heißt, du lässt dann vielleicht nochmal 50 Euro nach, dafür hast du einen Kratzer drauf, das ist vielleicht dann nicht so störend, solange es nicht auf dem Display ist, aber wenn es an so Sachen wie Batterie geht, ist das halt sehr, sehr ärgerlich, wenn es nicht wirklich funktioniert, ne? Schwierig. Also ich war auch überrascht über die Vielzahl der Anbieter mittlerweile, weil ich kannte eigentlich wirklich bloß Rebuy, bisher, oder muss man gucken, über der Grafik sind hier die diversen Anbieter nochmal aufgelistet. Viele waren echt Neuland für mich.
Ja, und Backmarket, sagt man das, eBay Refurbished?
Backmarket als quasi
aber alles, was dann im Bereich gut war, Refurbished Store.
As good as new habe ich schon new, mal gehört. Okay. Aber ich glaube, weil der Name einfach cool ist. Vielleicht ja, war es das.
Clevertronic habe ich so noch nicht groß auf dem.
Hört sich nach einer Lidl-Elektronikmarke an, gell? Clevertronic. Ist keine gute Namenswahl.
Hört sich an nach Red Z.
Nee, Red Z ist besser, ja, finde ich. Oder?
Ja. Okay, ich krieg's nicht mehr hin.
Ironic. Ding, de, ding, de, ding, de, ding, de, ding.
Leute, 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 Leute.
Ja, genau.
Ja, aber spannendes Thema. Aber auch da, also ich meine, je mehr Anbieter es dort gibt, umso vermeintlich mehr Wert wird mit Sicherheit auch auf Qualität und Transparenz gelegt.
Das meinte ich, ja.
Ja, somit sollte der Markt sich, ein Satz, den ich eigentlich nicht gern gebrauche, aber das wird der Markt für sich dann regeln. Ja.
Du magst bloß den Zitatgeber nicht so gerne.
Das könnte natürlich auch mit, mit reinspielen, ja.
Ich hab so das Gefühlchen, ja.
Das könnte sein. Aber das wird sich mehr oder weniger schon durchsetzen, ja. Je höher die Leistungsdichte der Letztjahresmodelle wird, umso mehr bietet sich natürlich an. Es ist halt immer die Frage, wie viel Trust-Level gibst du dem Anbieter, bei dem du kaufen möchtest?
Ja, genau. Und was kannst du erwarten? Und was hier auch, haben wir nicht so drüber geredet. Es gab dann auch Fälle, wo irgendwelche persistente Software auf den Geräten installiert war, die nur ein Fachmann wieder vom Phone hat runterkriegen können. Das sind dann natürlich immer so Ausnahmefälle, gell? Das ist dann die Frage, wie viel Überwachung kannst du so einem Refurber auftragen, kannst du erwarten, ja, ne? Ja, eigentlich schon, ja. Oder?
Ja, sollte man eigentlich, ich bin mir jetzt, also bei ich sag mal, normaler Hardware, also Notebooks, Desktop und so weiter, da gibt es gewisse DSGVO-Leitfäden natürlich, wie oft muss eine Festplatte dann überschrieben werden und gelöscht werden und wie viele Zyklen das Überschreiben, es müssen stattfinden, damit auch wirklich alles weg ist. Das ist halt im Smartphone-Bereich, ich weiß nicht, wie das reguliert ist und wie das auch abprüfbar ist, bin ich echt nicht firm drin, aber ist natürlich, ja, das Trust-Level muss einfach hoch sein.
Ja. Mhm, genau. Ja.
Aber zurückzukommen zu der Bankthematik, ja, weißt du, ob auf deinem Refurbished Phone halt irgendein Kack-Tool drauf ist, was du soweit erstmal nicht findest, ja. You don't know. Vor allem, wenn es Richtung Android geht. Bei Apple ist ja noch ein bisschen vergatterter.
Ja, oder andersrum. Kann ich sicher sein, dass wenn ich meins in Zahlung gebe, dass auch wirklich alles ersatzlos oder nicht, dass da meine DB-Bank-App noch wieder auffindbar ist mit Pins und Tanz und Zugangsdaten. Ne? Muss da so rum auch denken.
Ja, obliegt da aber auch dem du kannst, bevor du es zurückschickst, musst du es ja eh in den Werkszustand zurücksetzen. Ne?
Ja. Aber langt halt nicht immer. Das hast du ja gerade gesagt. Schwierig.
Wobei, ich glaube, der Angriffsvektor von der Seite, dass ich mein Phone verkaufe Und wenn ich es vorher halt ordentlich gelöscht habe und überschrieben habe, im Gegensatz zu dem, was könnte vielleicht der Dienstleister noch manipuliert haben, bevor es wieder in Verkauf geht, ist, glaube ich, der Angriffsvektor des zweiten Szenarios größer, aber das ist alles sehr hypothetisch. Ja.
Mhm, genau. Also ich finde den Markt grundsätzlich gut, aber wir kommen halt nicht drum rum zu sagen, ich glaube, sowohl du als auch ich haben leichte Vorbehalte.
Ja.
Und trotzdem ja, so ist das unterstützenswert.
Definitiv, definitiv.
Ja. Ja, dann würde ich sagen, ich weiß nicht, wir haben etliche Projekte im Hinterkopf, wieder mal, wie immer, aber da reden wir jetzt nicht drüber, sondern wenn wir einfach sagen, abonniert uns, lasst Daumen und Sternchen da und lasst euch überraschen, was die Zukunft im Gadgetfunk für euch so bereit hat. Und ja, dann wie immer in 2 Wochen oder so, würde ich sagen.
Oder so. Wir probieren die 2 Wochen mal wieder einzuhalten.
Naja, das machen wir. Und dann würde ich sagen, beenden wir mit Dave Lombardo diese Show heute. Jawohl. Nicht Vince Lombardi, sondern Dave Lombardo.
Nicht Lombardi.
Und alle anderen dürfen an dieser Stelle den Podcast einfach so beenden. Pfiat euch. Listen to those drums.